Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Felix Neureuther, Deutschlands bekanntester und erfolgreichster aktiver Skirennläufer, beendet seine Karriere. Wir sprechen mit seinem langjährigen Weggefährten, dem Alpinskidirektor des DSV Wolfgang Mayer. Der Weltfußballverband FIFA beschließt eine neue Club-WM, obwohl zuvor europäische Topvereine mit Boykott drohten. Ist dieser Widerstand jetzt gebrochen durch den Lockruf des großen Geldes? Ein Thema bei uns. Und sollen Athleten bei Dopingbetrug von einer Kronzeugenregelung profitieren können? Diese Frage stellt sich in dem aktuellen Dopingskandal rund um Razzien in Seefeld und Erfurt. Wir sprechen das mit Johannes Steiniger von der CDU, Mitglied im Bundestagssportausschuss. Im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga steht es zwischen Berlin und Dortmund 2:1. 39 Minuten sind da gespielt. Für die Hertha traf zweimal Kalou, einmal durch Elfmeter, Dortmund einmal Delaney. Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft waren heute nahezu alle Starter und Starterinnen gefragt. Die traditionellen Staffeln standen an. Diesmal war das Männerteam erfolgreicher als die Frauen, Vize-Weltmeister hinter Norwegen. Frage an Thomas Kunz in Östersund. Was lief da besonders gut und bei den Norwegern noch besser?
Also bei den Deutschen lief eigentlich wirklich alles richtig gut. Da war mit Roman Rees beispielsweise an Position 2 einer dabei, der noch nie bei einer WM-Staffel unterwegs war. Der hat seine Sache sehr solide gemacht. Erik Lesser, der Startläufer, ganz erfahrener Mann. Auch die Deutschen waren eigentlich permanent in Podiumsreichweite. Arndt Peiffer, der hier auch schon im Einzelrennen hat gewinnen können, der hat dann richtigen Akzent setzen können. Und am Schießstand sehr, sehr schnell gearbeitet, auf der Strecke auch kleine Rückstände zugelaufen. Der hat die deutsche Staffel dann auf Rang 3 gebracht und Benedikt Doll, der Schlussläufer, der ab und an schon mal gewackelt hat beim letzten Schießen, beim Stehendanschlag, der hat das heute auch richtig gut gemacht, obwohl der Druck total hoch war, denn neben ihm lag eine Legende mit Martin Foucault. Der musste in die Strafrunde, Doll hat abgeräumt. Das war die Silbermedaille, das ist eine Top-Top-Leistung nach einer ziemlich schwierigen Saison für die deutschen Männer. Und die Norweger, da muss man einfach sagen, die waren hier tatsächlich komplett konkurrenzlos. Die sind einfach läuferisch und am Schießstand bei dieser Weltmeisterschaft das beste, das ausgeglichenste Team. Fünfte Goldmedaille für die Norweger hier schon, neunte insgesamt. Die waren einfach unschlagbar. Manchmal ist das so.
Und bei den Frauen siegten ja ebenfalls die Norwegerinnen. Die Deutschen erlaubten sich überraschend viele Fehlschüsse. Ergebnis Platz 4. Damit war das Team vermutlich nicht zufrieden, oder?
Nee, überhaupt nicht. Zumal man ja sagen muss, dass Laura Dahlmeier und Co. hier als Titelverteidigerinnen an den Start gegangen sind, dass sie in dieser Saison auch schon eine Staffel gewonnen haben, beispielsweise die Generalprobe in Canmore in Kanada. Und dann war das hier heute eine Leistung am Schießstand. Da ist eigentlich ein Wunder, dass die überhaupt noch Vierte geworden sind, die Deutschen. Denn mit 14 Nachladern und einer Strafrunde hat man normalerweise gar nichts zu bestellen. Und am Ende hätte es ja fast noch mit Bronze geklappt, weil Laura Dahlmeier den Turbo noch mal reingehauen hat und fast die Ukrainerin noch abgefangen hat. Aber das hätten sie auch nicht verdient gehabt. Das wissen sie auch. Da müssen sie noch ein bisschen schrauben. Es gibt ja noch die Massenstartrennen morgen. Da muss dann deutlich besser geschossen werden. Also Platz 4, vollkommen in Ordnung. Die deutsche Mannschaft war da heute einfach zu schlecht beim Schießen.
Berichtet Thomas Kunze aus Östersund. Das Läuferherz und der Körper sagen Schluss. Morgen wird Deutschlands bester aktiver Skirennläufer seine Karriere beenden. Felix Neureuther hört mit 34 Jahren auf. Das hat er bereits heute bekannt gegeben. Es sei Zeit, dieses für ihn so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden. Erich Wartusch über diese Karriere.
In Schladming legte er seine Hand aufs Herz, ließ sich von den Trainern umarmen. In Kranjskagora verbeugte er sich vor dem Publikum. Es sah nach Abschied aus, wenn Felix Neureuther ins Ziel kam. Jetzt ist es offiziell.
Der Kampf war schon hart.
Lange hat er mit sich gerungen. Nun ist Schluss, kurz vor dem 35. Geburtstag.
Ich muss sagen, jetzt war das wirklich so schön, nochmal so die letzten Rennen, wenn ich an Schladming denke, wie die Leute einen noch so im Kopf haben und wie sie gejubelt haben. Und das will ich in Erinnerung behalten und nicht irgendwie noch ein Jahr fahren und dann kommt vielleicht noch eine Verletzung dazu. Und deswegen ist es für mich einfach jetzt wirklich auch der richtige Zeitpunkt.
In den letzten Jahren hatte sich Neureuther immer wieder mit Verletzungen herumquälen müssen. Er verpasste Olympia in Pyeongchang. Fast alles hat er gewonnen, nur keine Olympiamedaille.
Jetzt kann ich wirklich mit einem riesengroßen Lächeln auf eine schöne Zeit zurückblicken und auf eine tolle Laufbahn. Mit vielen schönen Momenten, natürlich auch vielen schwierigen Momenten, aber eine absolute Lebensschule. Und ja, jetzt ist Zeit für was Neues.
Fehlen werden ihm die Kollegen, die verrückten Dinge, die wir zusammen gemacht haben, sagt er.
Muss mich beruflich natürlich auch anders aufstellen, aber der Weg ist schon gemacht und der Plan ist schon gemacht. Und da freue ich mich auch auf die neue Herausforderung. Ich habe eine Stiftung, um die ich mich kümmern werde. Kinderbücher, macht mir eine wahnsinnig große Freude. Dann habe ich eine Beteiligung an einer richtig coolen Firma und dann gibt es noch ganz viele schöne andere Projekte, die auf mich warten.
Der Rückblick auf eine Karriere mit so vielen Geschichten. Das allererste Weltcuprennen vor 16 Jahren, bei dem er im Netz landete und sich vom Renndirektor als Vollidiot beschimpfen lassen musste. Die Jahre als Talent und vor allem als der Sohn von Rosi und Christian. Und dann der große Coup 2010 in Kitzbühel.
Und dann gewinnst du da das Rennen und dann kommt da der Vater und nimmt dich als Erster in den Arm. Und das war einfach auch so eine Last, die von mir abgefallen ist und eigentlich der Moment meiner Karriere, muss ich sagen.
Es folgten 12 weitere Weltcupsiege. 5-mal durfte Felix Neureuther bei Weltmeisterschaften auf Siegerpodest. Das letzte Rennen wird er noch einmal mit vollem Ernst und Ambitionen angehen und nicht einfach mit der Lederhose runterfahren, wie er sagt. Und danach zählt in Zukunft vor allem eins, die Familie.
Ich habe eine kleine Tochter. Auf die Zeit freue ich mich wahnsinnig, jetzt wirklich auch oft zu Hause zu sein, mit ihr das erste Mal Skifahren gehen zu dürfen.
Und vielleicht steht Papa Felix ja in 20 Jahren im Zielraum und drückt seiner Mathilda beim ersten Weltcuprennen die Daumen.
Morgen steht aber vermutlich erst einmal der Ski-Alpin-Direktor des Deutschen Skiverbandes für Felix Neureuther mit im Zielbereich. Wolfgang Mayer kennt Neureuther schon viele, viele Jahre. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Mayer, wir haben es im Beitrag gehört, Felix Neureuther hatte eine sehr erfolgreiche Karriere. Aber lange noch war er auf der Suche nach dem einen großen Einzeltitel. Hätten Sie noch eine Weile an diesem Traum festgehalten oder finden Sie, es ist der richtige Zeitpunkt?
Also so wie er die Entscheidung getroffen hat und in der augenblicklichen Situation ist es sicher die richtige Entscheidung. Der Felix wird jetzt am 35 Jahre alt und hatte doch die letzte Saison pausieren müssen mit dem Kreuzbandriss und war doch in vielen Dingen etwas im Rückstand, was diese komplette körperliche Entwicklung betrifft, um letztendlich auch wieder ganz oben zu stehen. Das nächste große Ereignis ist erst in 2 Jahren Weltmeisterschaft in Cortina und in 3 Jahren die Olympischen Spiele und das wäre doch schon ein sehr langer Zeitraum auch für ihn gewesen. Und er hätte dann schon das sehr hohe Alter von fast 38 Jahren gehabt. Und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass man in dem Alter wirklich dann noch mal ganz oben am Podium steht.
Würden Sie sagen, das ist jetzt trotzdem schon auch ein Schlag für den Deutschen Skiverband, dem damit ja der beste deutsche Skirennläufer der letzten Jahre abhanden kommt?
Naja, das würde ich jetzt nicht so sagen, dass es ein Schlag ist für uns, aber es ist halt ein erheblicher Verlust. Ich meine, bereits letzte Saison hatten wir die Möglichkeit, uns an diese Situation zu gewöhnen, dass wir auch ohne den Felix auskommen müssen. Und diese Saison war es ja auch so, dass er eigentlich 6 Wochen einmal passieren musste am Anfang, wo er sich den Daumen gebrochen hatte. Also wir waren jetzt in den letzten 2 Jahren sehr wenig mit ihm unterwegs. Aber Fakt ist, dass er halt einfach ein Verlust ist für uns, also speziell auch für den Deutschen Skiverband ist die Sicht im alpinen Rennsport war und ist bis heute immer noch sehr Felix Neureuther gewesen. Auch diese extrem hohe Sympathiewelle im Ausland, egal wo wir waren, ob wir in Japan, USA oder in Neuseeland waren. Felix ist einfach ein Sportler gewesen im alpinen Skirennsport, den jeder kannte und der auch über ein außergewöhnliches, großes Beliebtheitsniveau verfügt hat. Und das ist schon dann letztendlich auch für den DSV ein Verlust, das wichtigste Gesicht nicht mehr am Start steht.
Er ist ja auch ein Typ, der insbesondere in den vergangenen Jahren immer wieder auch durch kritische Worte aufgefallen ist, zum Beispiel zum IOC oder der Verteilung des Geldes und der Macht im Sport. Aus Ihrer Sicht auch ein Quertreiber oder waren Sie ihm dafür generell dankbar?
Also dankbar war ich ihm nicht für diese Dinge, sondern es geht darum, dass ein mündiger Athlet seine Meinung dazu äußern soll. Und das, was er geäußert hatte, das konnte ich zum größten Teil immer mit unterstützen, weil es auch so ist. Wir sind halt in vielen Bereichen einfach nur Marionetten und viele, viele Sportfunktionäre sind weniger für den Sportler, sondern mehr für ihr Eigenprofil. Und das hatte der Felix sehr wohlberechtigt, speziell beim IOC angesprochen. Da war ich ja immer gleicher Meinung mit ihm, dass hier ein gewisser Stab an Funktionären einfach dieses doch schöne Event immer mehr kaputt macht und das war berechtigt, aber deswegen ist er kein Quertreiber gewesen, sondern er war jemand oder er ist jemand, der eine Betrachtung hatte, der auch Teil dieses Sports war, der diesen Sport natürlich auch populär macht und da hat er sehr wohl einmal das Recht dazu, dass er sich auch dazu äußert, wenn dieser Sport von Sportfunktionären nicht so gefördert wird, wie es eigentlich im Sinne des Sports sein soll.
Herr Mayer, es gab gestern noch eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS zugunsten von Stefan Luiz. Der CAS revidierte die Entscheidung des Skiweltverbandes, dass Luiz wegen der Nutzung von Sauerstoff bei seinem Weltcupsieg in Beaver Creek nachträglich disqualifiziert wurde. Werten Sie das als Erfolg?
Ich würde jetzt nicht einmal sagen als Erfolg, sondern ich werte es einfach als richtige Entscheidung. Man kann uns nicht, also uns meine ich die Sportler und alle Trainer, an einen WADA-Code binden und zu sagen, der WADA-Code hat erste Priorität im Anti-Doping-Kampf und dann erlaubt die WADA ganz speziell, dass man diesen Sauerstoff in der Höhe einnehmen darf. Und dann disqualifiziert man einen Läufer nur, weil die FIS ihr Reglement nicht angepasst hat. Das war eine Anpassung des Reglements von 2018 durch das IOC und durch die Welt-Anti-Doping-Agentur. Und die FIS hatte dieses Reglement von 2016 nicht an die WADA angepasst, verlangt aber in der Athletenerklärung von jedem Athleten, dass er sich nach der WADA richtet. Deshalb war es mehr wie gerecht und auch in unserem Sinne, wir wollten hier überhaupt nichts Illegales machen und uns irgendwo einen Vorteil verschaffen aufgrund von der Sauerstoffeinnahme, sondern wir waren von den Medizinern ganz klar darauf hingewiesen, dass es in der Höhe legitim ist, Sauerstoff einzuatmen, hatten aber leider den Fehler, oder der Fehler, der uns unterlaufen war, dass wir diese spezifische alte Formel der FIS nicht kannten oder uns nicht mehr bewusst war, sondern wir sind davon ausgegangen, so wie eigentlich auch der Kass davon ausgeht, dass die WADA als höchste Institution im Anti-Doping-Kampf dann auch letztendlich den Takt vorgibt und nicht Reglements von 2 Jahren Vergangenheit dann noch Bestand haben.
Wäre eine denkbare Konsequenz nicht auch, dass man Rennen auf Höhen durchführt, auf denen man noch ohne künstliche Sauerstoffzufuhr gut atmen kann?
Ja, das kann man auch da oben. Also wie gesagt, wir hatten ja
Warum
viel
braucht
probiert.
Man dann Sauerstoff?
Ja, du brauchst jetzt nicht unbedingt den Sauerstoff. Das hatte eine völlig nebensächliche Wirkung. Und es ist ja auch nicht so, dass man ohne diesen Sauerstoff nicht in der Höhe fahren kann. Man, das hat ja mal eingebürgert, man hat es einmal ausprobiert, aber letztendlich werden wir das nie mehr hernehmen. Das Thema ist für uns erledigt, weil wir haben natürlich auch gesehen, dass man letztendlich auch keine Vorteile dazu hat. Das war halt so eine Art Gewohnheit, die man halt, weil man halt in den letzten Jahren in der Höhe das öfters einmal beim Training probiert hat. Deshalb ist halt, das hat man es halt nochmal probiert. Aber für uns war das eine extrem lehrreiche Phase. Wir werden es, egal was kommt, wir werden keinen Sauerstoff mehr hernehmen, weil das Thema müssen wir nicht nochmal haben.
Sagt der Alpin-Direktor des DSV, Wolfgang Mayer. Wir haben ihn in einem Berghotel in Andorra erreicht. Das haben Sie daran gehört, dass die Leitung leider nicht die beste war. Noch das Sportliche aus dem Ski-Alpin, was es heute zu vermelden gibt. Die Amerikanerin Michaela Schifrin hat in Andorra ihren 40. Weltcupsieg im Slalom gefeiert. Im Riesenslalom der Männer siegte der Franzose Alexis Pinterot. Skispringerin Juliane Seifert hat den 2. Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die Männer landeten im Team nicht ganz vorne. Markus Augustin.
Gut, aber nicht die Besten. Deutschlands Skispringer zeigten sich nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder von ihrer besseren Seite und flogen beim Teamwettbewerb im norwegischen Vikersund auf Rang 2. Den Sieg konnten Konstantin Schmid, Richard Freitag, Karl Geiger und Markus Eisenbichler aber den extrem starken Slowenen nicht streitig machen. Der Vorsprung des slowenischen Quartetts am Ende beeindruckend, mit umgerechnet mehr als 20 Metern. Dritter hinter den DSV-Adlern wurde das Team aus Österreich. Beim Einzelweltcup der Damen im russischen Nischni Tagil feierte DSV-Springerin Juliane Seifert den 2. Weltcupsieg in ihrer Karriere vor Maren Lündby. Der Weltmeisterin aus Norwegen reichte dieser 2. Platz aber hinter Seifert zum vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups. Die WM-2. Katharina Althaus verpasste auf Rang 4 knapp das Podest.
Ebenfalls knapp verpasst hat das Podestkombinierer Vinzenz Geiger beim Weltcup-Heimspiel in Schonach. Martin Thiel.
Nach einem guten Sprung auf exakt 100 Meter und Platz 10 kämpfte sich Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger mit einem Kraftakt in der Schlussrunde des 10 Kilometer Langlaufrennens noch auf Platz 4 und wurde bester Deutscher. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Bernhard Gruber vor Landsmann Lukas Greiderer und dem Weltcup-Gesamtsieger Jarl Magnus Rieber aus Norwegen. Die anderen deutschen Kombinierer, allen voran Rekordweltmeister Johannes Rützek, kämpften in der Loipe mit dem schweren Schnee. Rützek belegte am Ende hinter Lokalmatador Manuel Feist Platz 7 und sorgte so für ein gutes deutsches Mannschaftsergebnis. Im Gesamtweltcup liegen Geiger und Rützek auf den Plätzen 4 und 5 und können bei einer ähnlich starken Leistung im letzten Rennen sogar noch aufs Siegerpodest laufen.
Und jetzt kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Noch zündete der Trainerwechsel beim FC Schalke 04 nicht. Beim Comeback von Huub Stevens unterlagen die Königsblauen gegen Leipzig mit 0:1. Burkhard Hupe.
Viel versucht, aber nichts erreicht. Schalke verliert auch mit dem neuen Trainer Huub Stevens weiter an Boden in der Bundesliga und das Spiel gegen Leipzig mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Timo Werner nach einer Viertelstunde und zwar unter tatkräftiger Mithilfe der Schalker Deckung. Immerhin, Schalke steckte nicht auf und Schalke fiel nicht auseinander wie in den Vorwochen. Kurz vor dem Ende hatten Burgstaller und Bruma jeweils die Chance, den verdienten Ausgleich zu erzielen, doch beide Schüsse verfehlten knapp das Ziel. Bleibt als Fazit, Schalke verbessert, aber nicht gut genug, während Leipzig zum 5. Mal in Folge auswärts gewann und damit die Champions League ansteuert.
Und der VfB Stuttgart trotzte Lokalrivale Hoffenheim ein Unentschieden ab. Vom 1:1 Stefan Kerstold.
Auch wenn es für den VfB Stuttgart nicht zum Sieg reichte, der Aufwärtstrend beim Team von Markus Weinzierl setzte sich auch beim 1:1 gegen den Europa-League-Kandidaten 1899 Hoffenheim fort. Dabei verlief die erste Halbzeit sehr unglücklich für den VfB. Nachdem Andreas Beck nur den Pfosten traf, erzielte Andrej Gramaric kurz vor der Pause das 0:1. Nach Wiederbeginn hatte 1899 sogar die große Chance zum zweiten Treffer, doch der Pfosten stand beim Kopfball von Kadarjabek im Weg. Für das 1:1 sorgte dann ausgerechnet die Hoffenheimer Leihgabe Steven Zuber. Der Schweizer schloss einen tollen Spielzug über Esswein und Beck erfolgreich ab. Es blieb dann beim leistungsgerechten 1:1 ein Ergebnis, das so keinem richtig weiterhilft.
Der VfL Wolfsburg konnte seine Europacup-Ambition untermauern durch einen deutlichen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Michael Augustin.
Der bevorstehende Abschied von Trainer Bruno Labbadia hat sich nicht negativ auf die Leistung des VfL Wolfsburg ausgewirkt. Im Gegenteil, seine Mannschaft gewann gegen Fortuna Düsseldorf klar mit 5:2 und sorgte zwischen der 54. und 59. Minute für die Entscheidung. Innerhalb von 5 Minuten machte der VfL aus einem 1:1 ein 4:1. Danach gab es viele Torchancen auf beiden Seiten, aber die Wolfsburger waren deutlich effektiver beim Ausnutzen. Vor allem Wout Weghorst, der 3 Tore erzielte. Außerdem trafen Memedi und Knoche für den VfL. Die Düsseldorfer Torschützen waren Ajan und Raman.
Im Abstiegskampf konnte Augsburg gegen Hannover 96 einen doppelten Erfolg feiern. Die Schwaben drehten erst das Spiel und holten am Ende auch den Sieg. Patrick Schmid.
Der FC Augsburg gewinnt am Ende den Kellerknaller verdient mit 3:1. Dabei lief es in der ersten Hälfte deutlich besser für Hannover. 1:0 Führung in der 8. Minute, Kopfball Hendrik Weidand. In der zweiten Hälfte Augsburg besser mit vielen guten Möglichkeiten und 3 Treffern. 65. Sergio Cordova köpft einen Pfostenabpraller ins Tor. 78. Jonathan Schmid mit einem frechen, direkt verwandelten Freistoß, als alle mit einer Flanke gerechnet hatten. Und kurz vor Schluss die Entscheidung durch André Hahn nach einem Patzer vom ansonsten überragenden Torhüter Michael Esser. Für Augsburg ein extrem wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Hannover muss nach dem 1:3 in Augsburg den direkten Klassenerhalt wohl abhaken.
Und zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund ist inzwischen Halbzeit und Lars Becker erzählt uns, was man von der ersten Hälfte wissen muss.
Viel Tempo, viele gute Aktionen und 3 Tore. Hertha BSC führt zur Pause gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Knapp und etwas glücklich mit 2:1. Turbostart der Berliner, 4. Minute, Schuss Mittelstädt. Bürki, der Keeper, kann den aufspringenden Ball auf dem glatten Rasen nicht festhalten, lässt nach vorne abprallen. Kalou staubt ab, 1:0. Dortmund schüttelt sich, kommt zurück und kommt zum Ausgleich. In der 14. Minute Solo von Delaney durchs verwaiste Mittelfeld. Sein Schuss abgefälscht von Rekik, 1:1. Und dann die erneute Führung für Hertha BSC. Ein Handelfmeter, ein umstrittener. Weigel kriegt den Ball von Duda aus Nahdistanz an den Oberarm. Der Schiedsrichter pfeift, keine Anwände in Köln. Kalou verwandelt souverän, 2:1 für Hertha in einem wirklich temporeichen und guten Topspiel der Fußball-Bundesliga.
In der zweiten Liga hat der Hamburger SV die Rückkehr an die Tabellenspitze nicht geschafft, weil er gegen Darmstadt eine Führung noch aus der Hand gab, Tabea Kunze.
Nach der überlegenen ersten Hälfte hätte wohl niemand mit diesem Albtraumende gerechnet. Jatta traf in der 5. Minute per Kopf, in der 16. erhöhte Lasogga per Foulelfmeter. Der HSV wirkte nach dem Derby-Sieg vom letzten Wochenende fast schon euphorisiert. In der zweiten Halbzeit verloren die Hamburger vor 53.000 Zuschauern dann zunehmend die Kontrolle und ließen die bis dahin komplett chancenlosen Darmstädter ins Spiel kommen. Mit Toren in der 52. und 82. Minute schafften die Gäste den Ausgleich und der HSV riskierte eine aufgeregte Schlussphase, in der Melem für Darmstadt in der Nachspielzeit einen Konter zum 3:2 vollendete.
Der HSV-Stadtrivale St. Pauli ging gegen Sandhausen unter. Kersten Eichhorn.
Nach dem 0:4 von Sandhausen hat der FC St. Pauli den zweiten herben Dämpfer hintereinander im Aufstiegskampf einstecken müssen. St. Pauli hatte vor 10.000 Zuschauern zwar viel Ballbesitz, kam aber in der ersten Halbzeit zu keiner einzigen echten Tormöglichkeit. Sandhausen wiederum konterte die Hamburger ein ums andere Mal geschickt aus und schoss bis zur 50. Minute das 4:0 heraus. Zweimal Förster, Wuten und Schleusner stellten das Kauzinski-Team vor unlösbare Probleme. Der FC St. Pauli hofft jetzt, in der Länderspielpause und vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg die Schwierigkeiten im Team beheben zu können.
Und zu guter Letzt noch dieses Ergebnis: Dresden und Magdeburg trennten sich 1:1. Alles wird größer, das ist die Bilanz der Council-Sitzung des Fußballweltverbands FIFA gestern in Miami. Gab es Zuspruch für die Projekte von FIFA-Boss Infantino. Die Club-WM wird von 7 auf 23 Teilnehmer aufgebläht. Auch die Weltmeisterschaft in Katar mit 48 Teams wurde wohlwollend diskutiert. 2 Maxi-Turniere, die hoch umstritten sind. Was heißt das alles für die Großwetterlage bei der FIFA? Das besprechen wir jetzt mit FIFA-Experte Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, gegen die aufgestockte Club-WM hat es ja vor der Sitzung ausgesprochen Widerstand der europäischen Clubs gegeben. Der FIFA-Vorstand hat dann aber dafür gestimmt. Widerstand also gebrochen?
Ja, also, dass der FIFA-Vorstand dafür stimmen würde, war vorher klar. Schauen wir dieses Gremium kurz an. Da sind längst wieder Leute dabei, die Probleme mit der Einreise in die USA hatten. Viele mussten das Council bereits wieder korruptionsbedingt verlassen. Und unter den in Miami Abstimmenden waren Fußballfachleute aus Vanuatu, Bangladesch, Guinea und von den Turks und Caicos Inseln. Also dort wird eher kein Fußball in organisierter Form gespielt. Millionen Fördergelder fließen trotzdem dorthin. Und was genau damit passiert, das überwacht praktischerweise Infantinos FIFA und keine unabhängige Instanz. Das muss man wissen, wenn Fußballzweige traditionell alles abnicken, was ihr Präsident und Hauptfinanzier wünscht, also in diesem Falle eine neue Club-WM. Dem Widerstand in Europa hat Infantinos Wahlvolk damit aber noch nicht gebrochen. Die UEFA hat dagegen votiert, was selten passiert. Und wenn die Clubvereinigung EK bei ihrer scharfen Absage bleibt, die sie nicht nur vor dem Treffen in einem Brandbrief bekundet hatte, sondern auch danach durch ihren Sprecher, dann spielt am Ende eben keine Rolle, was Verbandsfunktionäre aus der Karibik oder aus der Südsee bezüglich Europas Topvereinen festgelegt haben.
Man hat ja mit Boykott gedroht. Wie glaubhaft ist das denn? L'Equipe berichtet zum Beispiel, dass Real Madrid schon auf FIFA-Seite steht und auch Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge äußert sich in der Frankfurter Allgemeinen von morgen überraschend positiv zur Club-WM.
Ja, ich denke, glaubhaft ist im Profifußball schon längst niemand mehr. Und diese tiefwurzelnde, schon als Geschäftsprinzip zu betrachtende Mangelerscheinung an Seriosität, die nimmt zur Spitze hinzu. Das zeigt sich gerade jetzt sehr schön. Ein Wort gilt in dieser Branche offenbar gar nichts mehr. Denn wenn sich jetzt Vertreter von Real und Bayern München erstmals positiv zu Infantinos Club-WM äußern, muss man sie daran erinnern, dass auch ihre Clubs erst am Dienstag, also vor gerade mal 4 Tagen, einen Brief unterzeichnet haben, in dem die Clubvereinigung EK ganz kategorisch ausschließt, an dieser Club-WM teilzunehmen. Und Rummenigge wohlgemerkt ist sogar Ehrenvorsitzender dieser EK. Die hat sogar mehr getan. Sie rügt Infantinos Intransparenz, sie zieht seinen Geschäftsstil in Zweifel. Wenn also nun ein Umkehrschwung kommt, heißt das, dass Bayern, Real und Konsorten ausgerechnet den Mann, dessen dubiose Geschäftspraktiken sie gerade so heftig beklagt haben, zwingen wollen, dass er ihnen den Löwenanteil, der zusätzlich aus dem Geschäft gepressten Gelder, abliefert. Denn nur dann bekommt er grünes Licht für sein Format. Die Clubs sitzen jetzt am Hebel. Aber natürlich würde der Geldsegen nur für die paar Großclubs eintreten, die sich echte Chancen ausrechnen dürfen, unter den 8 WM-Teilnehmern zu sein, also Real oder Bayern. Das muss gesehen werden, denn die EK, die sich gerade so klar gegen die WM positioniert hat, besteht aus 232 Mitgliederclubs. Und es wird den Zusammenhalt dieser Gruppe sehr strapazieren, wenn einige Gierige jetzt alleine davonziehen. Sehen kann man aber auch, Infantino spaltet Europas Fußball und schon jetzt erkennbar auch Europas Integrität, indem er auf die Gier gewisser Clubs setzt.
Schauen wir noch auf sein zweites Großprojekt, die WM 2022, mit 48 Teilnehmern. Die bekamen ja auch Zuspruch. Warum ist das Ganze für Katar 2022 trotzdem so unsicher?
Ja, es ist wenig wahrscheinlich, dass es diese Aufstockung dann auch wirklich geben wird. Das Einzige, was Infantino dazu präsentieren konnte, war eine Machbarkeitsstudie. Und so eine Studie wird zumindest in der FIFA immer das attestieren, was der Boss will. Diese FIFA-Studie hat sogar festgestellt, dass eine WM mit 48 Teams eine Qualitätssteigerung darstellen würde gegenüber 32 Teams. Das ist sehr lustig, denn frühere FIFA-Studien haben genau das Gegenteil ergeben. Aber neben den gewaltigen logistischen Problemen eines so kurzfristig aufgeblähten Superturniers stellt sich ja die Frage, wer neben Katar als Co-Gastgeber fungieren soll. Und da bleiben angesichts der Katar-Krise am Golf nur Kuwait und der Oman übrig. Die müssen sich aber überlegen, ob sie sich mit den Saudis und den Emiraten verscherzen wollen, indem sie eine WM organisieren, bei der Besucher aus allen Boykottländern der Region bis Ägypten nicht nach Katar einreisen dürfen, also ins Kernland des Turniers. Die letzte Entscheidung soll im Juni in Paris fallen beim Kongress. Muss dann auch, es muss ja geklärt werden, wie viele Teams sich qualifizieren dürfen. Infantino hat also nur 3 Monate Zeit, noch einen Co-Veranstalter zu finden und für eine blitzschnell ausgehandelte Vereinbarung in der Region.
Auf dem Papier läuft es ja aber für Infantino. Noch kurze Antwort bitte. Ist das nur Fassade oder kann er zufrieden sein?
Also es ist vor allem Fassade. 3 Punkte hat er auf der Agenda gehabt. Die Aufstockung in Katar, die dürfte scheitern. Die Einführung der globalen Nations League ist vom Tisch. Sie war gar kein Thema in Miami. Und da bleibt nur noch die Club-WM übrig. Und da muss er jetzt das Geld herzaubern, auf das die Clubs spekulieren. Denn tatsächlich ist es ja so, dass diese Club-WM auch dann kein Mensch braucht, wenn sie mit 24 Teams gespielt wird. Da kicken dann 8 Spitzenclubs aus Europa im Hochsommer mit ihrer Reserve gegen Mannschaften, die so klingende Namen wie Burinam United haben, Lobby Stars, Mamelodi und so weiter. Und das zieht sicherlich keinen großen Sponsor hinterm Ofen vor. Es wird also strategische Investoren geben. Und wenn es die gibt, dann werden es die Alten sein, gegen die die großen Clubs gerade ins Feld gezogen sind. Das heißt, sie machen am Ende Infantinos Geschäft möglich.
Vielen Dank an Thomas Kister. Es war eine bedeutende Woche für die Bundesligisten in den Europacup-Wettbewerben. In der Champions League sind jetzt auch Bayern München und der FC Schalke 04 ausgeschieden. Eintracht Frankfurt hält die Ehre der Bundesliga hoch als einziger deutscher Viertelfinalist in der Europa League. Für die Champions League-Zuschauer, die nur deutsche Teams sehen wollten, ist jetzt immerhin die Frage geklärt, wo und wie man schaut. Denn seit dieser Saison gibt's Champions League gar nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen. Nur der Pay-TV-Sender Sky oder der Abo-Streaming-Dienst DAZN übertragen. Die Kneipen sind voller und wer ein Abo hat, der hat jetzt vermutlich häufiger Freunde und Nachbarn zu Besuch. Ich habe vor der Sendung mit dem Hamburger Medienwissenschaftler Uwe Hasebrink darüber gesprochen. Haben Sie bisher den Eindruck, die Interessierten haben einfach Abos abgeschlossen oder sich mit Kneipe oder Freunden bemüht, trotzdem zu sehen?
Die Interessierten werden das getan haben und die Nicht-Interessierten, für die wird die Champions League weiter unbedeutender geworden sein.
Weil sie das Angebot gar nicht haben?
Weil sie das Angebot nicht haben und weil sie nicht so interessiert sind, dass ihnen die Champions League dann eine zusätzliche Ausgabe wert wäre.
Der Pay-TV-Sender Sky, der meldete nach der Gruppenphase aber die stärksten Reichweiten in der Sendergeschichte und ein Zuschauerplus von 28% gegenüber dem Vorjahr. Daraus könnte ja auch ein Trend abzulesen sein, dass es vielleicht gar nicht so ist, dass nur die Interessierten da zuschlagen.
Ja, ich glaube, das ist so. Das hat nicht so sehr überrascht. In Deutschland ist die Pay-TV-Tradition noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Das heißt, wir kommen von einem niedrigen Niveau, da ist es leicht, Steigerungsraten zu haben, sodass dann zumindest für einen gewissen Zeitpunkt erreichbar ist, wenn es nur auf Pay-TV angeboten wird, dass dann tatsächlich die Menschen dort auch mehr schauen und möglicherweise auch Abos hinzukommen. Denn es gibt ja eine große Zahl von Menschen, die speziell Spitzenfußball und Champions League steht dafür, ansehen wollen. Die Frage, die, glaube ich, bei der derzeitigen Entwicklung sich stellt, ist die, wie lange das so gehen kann. Ich glaube, dass der Nimbus der Champions League, also das allgemeine Interesse an diesem Wettbewerb, der unter anderem darin zum Ausdruck kommt, dass die großen Stars dieser Champions League, Ronaldo über lange Jahre oder Messi, ganz normale Prominente für die Gesamtbevölkerung sind, die auch in normalen Medien behandelt werden. Also dieser große Nimbus der Champions League, dass der gefährdet werden könnte, wenn es ein Angebot ist, das über die Medien nur für Spezialisierte, für Spezialinteressierte zur Verfügung steht, die bereit sind, auch dafür zu zahlen.
Die UEFA, die gibt den Zuschlag für solche Rechte ja an den Höchstbietenden. Sie fürchten also, dass sie das einholt?
Ich kann es mir schon vorstellen, beziehungsweise ich halte es zumindest für eine riskante Strategie. Sie ist nachvollziehbar. Direkte Angebote, die direkte Gewinnerwartung ist derzeit höher bei denjenigen, die sagen, Menschen, die bereit sind, genau für dieses Angebot zu zahlen, bringen mir mehr ein als das, was die Anbieter frei empfangbaren Fernsehens, sei es über Gebühren oder sei es über Werbefinanzierung, leisten können. Kurzfristig stimmt das. Langfristig ist es eben riskant, weil ich mir vorstellen kann, dass der allgemeine Nimbus der Champions League, die Tatsache, dass fast die gesamte Bevölkerung und nicht nur die Spezialinteressierten diese Champions League wahrnehmen und für interessant halten, dass dieses eben zurückgeht.
Aber kann das wirklich so schwer wiegen finanziell? Es ist ja von gut einer 500 Millionen Euro mehr die Rede, die die UEFA durch die neuen Medienverträge eingenommen hat.
Ich glaube, das Ganze ist ein Wechselspiel. Im Moment ist es eine plausible Kalkulation, dass es hinreichend Menschen gibt, die so großes Interesse daran haben, dass, wenn sie nicht die Wahl haben, wenn es nur Pay-TV angeboten ist, dann müssen sie eben zahlen, die das dann eben auch tun. Es vergehen aber ein paar Jahre und die stellen fest, dass Champions League auch nur eine Sportart unter ziemlich vielen anderen ist, bloß eine, die besonders teuer ist. Und dann muss vielleicht nur so etwas passieren wie jetzt im Moment, dass der Erfolg vielleicht doch nicht zu 100% mit Geld zu tun hat und dass Mannschaften, für die man sich besonders interessiert, nicht so erfolgreich sind, sodass das Interesse nachlässt und schon springen die ersten Kunden ab und die gesamte Öffentlichkeit interessiert sich mittlerweile sowieso nicht mehr. Dann ist dieses ganze erstmal sehr simple Rechenmodell plötzlich nicht mehr so plausibel. Und wir haben eine ganz neue Situation.
Gibt es denn einen solchen Effekt, der wissenschaftlich auch erforscht ist, also eine Art Entwöhnung dadurch, dass der Zugang erschwert wird?
Zum Glück ist das Leben und auch das Publikumsverhalten nicht so ein Experimentierlabor, dass wir genau das schon ausprobieren könnten und sagen könnten, dann passiert genau dies oder jenes. Was aber aus der wissenschaftlichen Perspektive zu sagen ist, ist, dass es ein feines Wechselspiel gibt zwischen Interessen in der Bevölkerung, den Anbieterinteressen und dem, was der Sport tatsächlich bietet. Alle drei Seiten hängen tatsächlich miteinander zusammen. Der Wechsel ins Pay-TV bedeutet nicht automatisch eine dramatische Veränderung, aber angelegt ist in diesem Finanzierungsmodell ja doch, dass es einen Unterschied gibt zwischen denjenigen, die zahlen und denjenigen, die nicht zahlen. Es ändert den Charakter dieses ganzen Sports eben nur für diejenigen, die da ein spezielles Interesse haben und nicht mehr für die allgemeine Bevölkerung. Im Moment, für meine Begriffe, lebt die Champions League auch noch davon, dass sie so breit in der Bevölkerung verankert ist. Das wird sich auf die Dauer ändern bei diesem Geschäftsmodell.
Frei empfangbar ist ja noch das europäische Unterhaus, die Europa League. Kann die nur davon profitieren, weil der Fußballbegeisterte sich dann eben sagt, dann ist das eben meine wöchentliche Ration Europapokal?
Sie wird es nicht ganz ersetzen können, aber zum Teil werden Sie recht haben. Die Erfahrung zeigt, dass Fußball trotz der jüngsten Misserfolge der Nationalmannschaft und auch der deutschen Mannschaften in der Champions League trotzdem noch ein ungebrochenes Interesse ist, sodass Live-Fußballspiele, auch wenn sie vermeintlich gar nicht so attraktiv sind, doch immer noch auf ein großes Publikum zählen können. Und davon profitiert sicherlich auch die Europa League, die ja bis jetzt immer eher im Schatten der ganz Großen stand und eher so die zweite Reihe war, dass wir jetzt ausgerechnet in diesem Jahr noch die Situation haben, dass nur in diesem Wettbewerb noch ein deutscher Teilnehmer ist, mag das noch mit anheizen. So wie ich gesehen habe, sind die Einschaltquoten des Spiels von Eintracht Frankfurt in dieser Woche ja sehr, sehr hoch gewesen.
Sagt Uwe Hasebrink, der Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Zagadou hat für Dortmund ausgeglichen. Zwischen Hertha und dem BVB steht es jetzt 2:2, 54. Spielminute. Um diese Jahreszeit kommt der Radsport wieder nach Europa. Gerade werden die Traditionsrennen Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico ausgetragen. Neben den rein sportlichen Themen fährt aber auch ein neues Thema unter den Fahrern mit. Der Dopingskandal rund um die nordische Ski-WM und einen Arzt aus Erfurt haben das Augenmerk auch wieder auf den Radsport gelenkt. Zwei Radprofis haben im Zuge dieses Skandals zugegeben, gedopt zu haben und Teil des Erfurter Dopingsystems gewesen zu sein. Welche Gedanken hat die aktive Szene dazu? Das hat unser Autor Tom Mustroff zum Beispiel Fahrer John Degenkolb gefragt.
Das ist schon was, worüber man sich auch unterhält, gerade auch mit den Deutschen oder mit den österreichischen Fahrern. Das Thema ist einem wieder noch mal viel mehr ins Gewissen gerufen worden, jetzt, wie es sowieso der Fall war.
Sagt John Degenkolb, gegenwärtig beim Rennen Paris-Nizza im Einsatz. An den deutschen Radprofi rückte die Affäre besonders nah heran. Er war einige Jahre im Erfurter Team Thüringer Energie. In Erfurt praktizierte auch der Arzt, der jetzt im Zentrum der Ermittlungen steht. Welche Verbindung hat Degenkolb zu ihm?
Ich kann ihn nicht. Vom Namen her ist das natürlich auch mir ein Begriff gewesen, auch von der Gerolsteiner-Affäre damals, weil er da auch mit involviert war. Aber es ist natürlich auch ein großer Schock, also nicht nur für mich, sondern für uns alle eigentlich gewesen, dass man das in keinster Weise so irgendwie erwartet hätte.
Die Affäre hat viele geschockt. Aber dass es zumindest den einen oder anderen Doper im Feld gibt, überrascht auch nicht. Lakonischer Kommentar von Tom Dumoulin, Rundfahrtsieger bei Team Sunweb während des Ausrollens nach einer Etappe beim Tirreno Adriatico.
Die erste Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist, es wird immer noch gedopt im Radsport. Vielleicht nicht mehr so wie früher, aber es gibt es weiter und man muss weiter dagegen kämpfen.
Hat er Zweifel, was die Leistungen einiger Rennfahrer angeht?
Ich weiß nicht. Ich habe den Giro d'Italia 2017 gewonnen. Es ist nicht an mir zu urteilen, wenn jemand anderes gewinnt und zu sagen, oh, das ist aber nicht möglich. Ich gewinne auch Rennen auf hohem Niveau. Und dann, Georg Preidler hat ja keine Rennen gewonnen und ist trotzdem getan.
Der österreichische Radprofi Georg Preidler war lange bei Team Sunweb und den Vorgängerrennstellen. Das Team kam ganz offensiv mit einer Anti-Doping-Philosophie in den Sport. Jetzt aber gab auch Preidler zu, Kunde des Arztes gewesen zu sein. Preidler, ein Fahrer, der eigentlich von der Teamphilosophie hätte geprägt sein müssen. Wem soll man noch glauben? Fahrer Nikias Arndt, ebenfalls bei Team Sunweb.
Das hat mich, wie gesagt, sehr getroffen. Vor allen Dingen, weil es halt ein Fahrer aus der neuen Generation ist. Gerade wir in unserem Team arbeiten wirklich sehr, sehr hart daran, den Sport sehr einsichtig zu machen. Wir arbeiten oder stehen für einen sauberen Sport. Und das ist halt ein Sportler, der bei uns mal gefahren ist und der halt auch gerade aus unserem Jahrgang kommt, sage ich mal, trifft. Das hat mich absolut überrascht. Sehr, sehr enttäuscht, aber es wird immer leider schwarze Schafe geben.
Dass die geständigen Radprofis Georg Preidler und Stefan Denifel die einzigen schwarzen Schafe sind, mag so recht auch niemand glauben. Gespannte Blicke gehen daher nach München. Dort wurde in dieser Woche der Arzt aus Erfurt verhört. Sein Anwalt hatte die Kooperation seines Mandanten angekündigt. Vielleicht hat der Arzt nun Namen genannt. DNA-Analysen der Blutbeutel wurden in Auftrag gegeben. Neue Erkenntnisse sollen kommende Woche in München bekannt gegeben werden. Nikias Arndt.
Die Ermittlungen laufen, von daher hoffe ich auch, dass der Fall komplett lückenlos aufgedeckt wird. Und da muss man gucken, welche Sportarten, welche Sportler und vielleicht auch noch, dass eventuell auch noch Radsportler involviert sind.
Ein Problem ist, dass die bisher bekannten Fälle nicht durch die Anti-Doping-Programme der Verbände entdeckt wurden, sondern durch polizeiliche Ermittlungen. Das Anti-Doping-System, das auf Tests basiert, weist also Lücken auf. Ist die Schlussfolgerung aus den Razzien von Seefeld und Erfurt, dass man jetzt doch dopen kann?
Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen, weil ich meine, der Fall wird momentan aufgedeckt. Ich hoffe, dass er wirklich lückenlos aufgedeckt wird, dass alle Betroffenen auch ihre dementsprechende Strafe kriegen und vielleicht, dass das dann auch ein Zeichen ist, gerade jungen Sportlern nochmal zu zeigen, so geht's nicht und dass vielleicht dann auch so eine gewisse Abschreckung davor besteht.
Für die Abschreckung gegen Doping braucht es die Polizei und ein Anti-Doping-Gesetz, das ihren Einsatz rechtlich abdeckt. Das ist die wichtigste Konsequenz aus Erfurt.
Berichtet unser Autor Tom Mustroff. Die Unionsfraktion im Bundestag will den Dopingskandal im Sportausschuss behandeln. Insbesondere geht es darum, die Einführung einer Kronzeugenregelung für Athleten zu prüfen. Das hatte der zuständige Staatsanwalt Kai Gräber gefordert.
Zum einen ist ja erstmal äußerst ungerecht, dass derjenige, der Hintermann ist, der also die schwerwiegendere Straftat begangen hat, der hat die Möglichkeit im Rahmen der Strafprozessordnung sich eine Strafmilderung zu verdienen, also eine Art Kronzeugenregelung für den Hintermann gibt's. aber halt keine Kronzeugenregelung für den Sportler. Und es gibt natürlich auch keine Möglichkeit oder keine Chance im sportgerichtlichen Wege, also bei den Verbänden, sich da eine Milderung zu erwerben, weil es halt keine Regelungen gibt, die halt diese Aussagen honorieren.
Johannes Steiniger sitzt für die CDU im Bundestag. Er ist Mitglied im Sportausschuss. Ich habe ihn heute gefragt, ob es für ihn jetzt an der Zeit ist für eine solche Regelung.
Ja, also ich glaube, wir müssen da ernsthaft drüber nachdenken. Ich meine, wir haben ja lange über das Anti-Doping-Gesetz insgesamt diskutiert als Sportpolitik, über viele, viele Jahre, haben dann eines der schärfsten Strafgesetze im Kampf gegen Doping 2015 eingeführt. Das hat übrigens auch Vorbildcharakter für viele andere Länder. Wir sehen jetzt allerdings schon, dass uns eben ein wichtiges Instrument fehlt, um an die Hintermänner dranzukommen. Es ist ja so, dass über die allgemeine Kronzeugenregelung tatsächlich Hintermänner und Helfer eine Art Kronzeugenregelung haben. Aber der Sportler, der eben über Selbstdoping sich selbst dann einer Straftat belegt hat, der eben nicht. Und von daher müssen wir darüber sprechen.
Ist das unfair aus Ihrer Sicht?
Naja, es hat dahingehend einen rechtlichen Sinn, dass sich da ja bezogen wird auf die sogenannte allgemeine Kronzeugenregelung, die im Paragraph 46b Strafgesetzbuch festgelegt ist, wo eben gesagt wird, okay, für schwere Strafkriminalitätsfälle, dort soll es eben eine solche Kronzeugenregelung geben. Selbstdoping ist dann eher einfache Kriminalität und da geht es nicht. Aber uns sagen ja die Experten alle, dass dies eben ein ganz wichtiges Instrument ist, um auch an die Hintermänner dran zu kommen. Und von daher müssen wir das jetzt ernsthaft prüfen, deswegen passt es auch ganz gut, dass wir uns ja sowieso selbst auferlegt haben, dass wir das Anti-Doping-Gesetz bis 2020 evaluieren wollen. Und von daher ist es uns als Unionsfraktion jetzt wichtig, schon relativ frühzeitig auch im Sportausschuss dieses Thema zu besprechen und zu diskutieren.
Sie sagen jetzt noch evaluieren. Könnte es denn schaden, ein solches Gesetz oder eine solche Regelung einzuführen?
Das glaube ich nicht, aber insgesamt bezieht sich die Evaluation auf das gesamte Anti-Doping-Gesetz. Wir hatten ja, habe das gerade eben schon erwähnt, nach einer sehr langen politischen Diskussion dann 2015 ein Gesetz hier im Deutschen Bundestag gemacht. Im Nachhinein war das auch sehr gut, dass wir das gemacht haben, und es macht aber dann schon auch Sinn, dass wenn man in so einem neuen Bereich ins Strafrecht reingeht, dass man sich dann vornimmt, nach ein paar Jahren zu schauen, was läuft gut und was läuft schlecht. Wir sehen insgesamt, dass das Anti-Doping-Gesetz tatsächlich dazu führt, dass wir gut auch gegen Doping vorgehen können, aber wir haben eben ja eine gewisse Fehlstelle beim Thema Kronzeugenregelung, und die wollen wir jetzt angehen.
Das Bundesjustizministerium weist das ja zurück. Es gäbe die Möglichkeit, sagt es, in Einzelfällen Kooperationen zu belohnen.
Ja, das Justizministerium verweist da auf die Strafprozessordnung. Von daher stimmt es auch, dass man da kooperatives Verhalten belohnen kann. Aber in der Realität sieht es eben doch anders aus. Eine Kronzeugenregelung ist ja am Ende des Tages dann anders ausgelegt, dass ich nämlich, wenn ich eben von mir aus diesem Kreis der Doper dann sage, nein, ich möchte jetzt hier raus, ich sage auch bewusst nein zu Doping, dass man dann eben von Anfang an da eine gewisse Straffreiheit bekommt. Und ich glaube, das ist wichtig an der Stelle.
Also greift das Justizministerium aus Ihrer Sicht dazu kurz?
Ja, das denke ich schon. Ich meine, man muss das Justizministerium da verstehen. Die haben natürlich da auch eine rechtssystematische Begründung. Die haben gesagt, 2009 haben wir die allgemeine Kronzeugenregelung eingeführt. Die diente damals dazu, zu einer gewissen Vereinheitlichung zu kommen. Also, dass man nicht in jedem Strafrechtsbereich sich seine eigene Kronzeugenregelung bastelt. Aber Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist nun mal, dass wir jetzt ja gerade sehen, dass der neuerliche Fall, über den wir jetzt diskutieren, ja nur deshalb rausgekommen ist, weil eben ein aktiver Sportler bewusst gesagt hat, nein, ich möchte jetzt Schluss machen mit Doping, und ich sage hier auch aus gegenüber Hintermännern und Helfern und Mittätern, und deswegen muss das neu betrachtet werden, und wir sind der Auffassung, dass man da sehr wohlwollend darüber sprechen muss, ob man so eine Kronzeugenregelung jetzt einführt.
Herr Steiniger, Sie waren ja auch 2014/15 schon im Sportausschuss, als das Gesetz und der Entwurf noch diskutiert wurden. Hätte man das denn nicht vorher sehen können? Jetzt ist das Gesetz ja schon ein paar Jahre alt.
Ja, das ist so. Es wurde damals ja auch durchaus diskutiert. Ich weiß, dass die Bundesländer damals diskutiert haben.
Die SPD hatte auch eine Regelung ins Spiel gebracht.
Genau, die Bundesländer hatten damals diskutiert. Da gab es allerdings keine Mehrheit im Bundesrat und auch innerhalb der Bundesregierung. Damals war es übrigens auch so, dass das Justizministerium SPD geführt war, hatte man da keinen Bedarf gesehen. Genau aus diesen Gründen, die ich gerade eben genannt habe. Also, dass man eben diese allgemeine Kronzeugenregelung hat. Und von daher gab es damals dafür keine Mehrheit. Aber ich glaube, man muss sich jetzt dann das Ganze auch nochmal neu betrachten. Und das ist ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir schauen uns das Gesetz nach einem gewissen zeitlichen Abstand dann auch nochmal an. Und ja, man kann ja im Zweifel auch mal an Gesetzen noch mal etwas so verändern, dass es dann noch besser wird. Und das haben wir jetzt auch vor.
Mit dem Wissen, was Sie heute haben, hat man damals geschlafen?
Das glaube ich nicht. Es war ja damals schon eine intensive Diskussion darüber, machen wir überhaupt so ein Anti-Doping-Gesetz bezüglich der Kronzeugenregelung. Wurden natürlich auch von Seiten des Sports dann die Argumente ins Spiel gebracht, dass natürlich durchaus auch Misstrauen innerhalb von Teams schüren kann und anderes. Nur wenn wir es uns eben heute betrachten, auch in diesem ja sehr eklatanten Fall, über den wir gerade diskutieren, wo es ja tatsächlich ein internationales Netzwerk zu geben scheint, da sehen wir, dass wir das also an der Stelle auch brauchen.
Erwarten Sie denn generell, dass dieses Verfahren rund um Erfurt ein Türöffner wird für die Strafverfolgung in Sachen Anti-Doping-Kampf?
Ja, das hoffe ich, weil ich Ihnen auch persönlich sagen muss, dieses Ausmaß hat mich natürlich schon auch erschreckt und schockiert und bin ehrlich gesagt auch etwas wütend, weil natürlich durch solche Dopingfälle der Sport und die gesamte Vertrauensbasis, die auch die Zuschauer haben, da zerstört wird. Und von daher ist es eben vor allen Dingen wichtig, dass man gegen die Hintermänner vorgeht, nicht nur gegen einzelne Sportler, die jetzt natürlich auch irgendwie im Mittelpunkt stehen, aber wichtig ist ja, dass man diese Netzwerke, die hinten dran stehen und die dafür sorgen, dass ja Sport Akzeptanzverluste hat, die den Sport zerstören, dass man gegen die vorgeht.
Sagt Johannes Steiniger von der CDU, Mitglied im Bundestagssportausschuss. Machbare Gruppengegner sind den deutschen Basketballmännern heute für die anstehende Weltmeisterschaft in China zugelost worden. Alexander Lorenz.
Das Hammerlos haben andere bekommen. Die deutschen Basketballer sind nicht in der Gruppe mit den USA gelandet. Stattdessen steht das DBB-Team in der WM-Vorrunde vor einer insgesamt lösbaren Aufgabe. Stärkster Gegner wird wohl Dauerrivale Frankreich direkt zum Auftakt. Danach geht es gegen die Dominikanische Republik und Außenseiter Jordanien. Die beiden Besten einer jeden Gruppe ziehen in die nächste Runde ein. Und das ist den Deutschen zweifelsfrei zuzutrauen. Abgesehen vom zurückgetretenen Dirk Nowitzki sind dennoch drei NBA-Stars in China dabei. Los geht die WM für Dennis Schröder, Maximilian Kleber, Daniel Theiss und Co. ab dem 31. August.
Saisonauftakt dieses Wochenende in der Formel 1. Viele Regeländerungen, aber ein Bild bleibt. Lewis Hamilton fährt mal wieder vorweg beim ersten Rennen. Morgen in Australien. Volker Hirt.
Sebastian Vettels Rückstand von 0,7 Sekunden ist in seiner Deutlichkeit überraschend und macht Mercedes zum klaren Favoriten. Beide Silberpfeile stehen in der ersten Startreihe, Vettel ist Dritter. Lewis Hamilton fuhr seine Runden stets fehlerfrei, während sich Vettel erneut einen Ausritt ins Kiesbett leistete. Hamilton zeigte sich also erneut souveräner als der Herausforderer. Statistisch gesehen hat Vettel dennoch eine Chance. Lewis Hamilton hatte beim Qualifying in Australien in den letzten 5 Jahren stets die Nase vorn, gewann aber nur einmal, während der Sieger der letzten beiden Jahre trotz schwachen Qualifyings Sebastian Vettel hieß.
Und damit geht Sport am Samstag schon wieder zu Ende. Am Mikrofon bis hierhin war Marina Schweizer. Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Abend.